Wir sind immer noch beschäftigt mit Gottes eben nicht Unmöglichkeiten, sondern Möglichkeiten mit dem, was er tun kann, wo wir vielleicht manchmal schwierigen Zugang zu finden, weil wir mit unserer eigenen Begrenztheit unterwegs sind. Wir haben eine gewisse Vorstellung davon, was wir selber können, was wir schaffen, was wir hinkriegen und auch sind uns meistens jedenfalls auch durchaus unserer Begrenzung bewusst. Wenn wir uns der Begrenzung nicht bewusst sind, dann dauert es meistens nicht lange, bis wir uns ihrer bewusst werden, weil wir dann was ausprobieren, was nicht funktioniert. Für Gott ist vieles von dem möglich, was wir menschlich gesehen nicht machen können, was wir dementsprechend für unmöglich halten. Die Überschrift für das Thema heute ist mir ein bisschen schwer gefallen. Ich habe es letztendlich Antwort ohne Wissen genannt. Vielleicht erschließt sich das nachher im Verlauf der Predigt ein bisschen, wie ich da drauf gekommen bin. So ganz glücklich war ich damit eigentlich nicht. Ich habe überlegt, ob ich es lieber nenne, Antwort ohne Fragen zu stellen. Oder dass jemand eine Frage gestellt hat, klingt aber auch komisch irgendwie. Von daher lese ich euch einfach erstmal eine Begebenheit vor aus Jesu Leben. Die finden wir, wenn ihr sie mal nachlesen wollt, im Johannesevangelium Kapitel 4 ab Vers 3. Da verließ er, das ist Jesus, Judäa und ging wieder nach Galiläa. Dabei fühlte er sich gedrängt, den Weg durch Samarien zu nehmen. So kam er zu einem samaritanischen Ort namens Sichar. Er lag in der Nähe des Grundstücks, das Jakob einst seinem Sohn Josef vererbt hatte. Dort ist auch der Jakobsbrunnen. Ermüdet von der langen Wanderung setzte Jesus sich an den Brunnen. Es war um die Mittagszeit. Da kam eine samaritanische Frau, um Wasser zu holen. Jesus bat sie, gib mir etwas zu trinken. Seine Jünger waren nämlich in den Ort gegangen, um etwas zu essen zu kaufen. Überrascht fragte die Frau, wie kannst du mich um etwas zu trinken bitten? Du bist doch ein Jude und ich eine Samaritanerin. Die Juden vermeiden nämlich jeden Umgang mit Samaritanern. Jesus antwortete, wenn du wüsstest, welche Gabe Gott für dich bereithält und wer es ist, der zu dir sagt, gib mir zu trinken, dann hättest du ihn gebeten und er hätte dir lebendiges Wasser gegeben. Herr, sagte die Frau, du hast doch nichts, womit du Wasser schöpfen kannst und der Brunnen ist tief. Woher willst du denn dieses lebendige Wasser haben? Bist du etwa größer als unser Stammvater Jakob, der uns diesen Brunnen hinterließ? Kannst du uns besseres Wasser geben, als das, was er mit seinen Söhnen und seinen Herden trank? Jesus erwiderte, jeder, der von diesem Wasser trinkt, wird wieder durstig werden. Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, wird niemals mehr Durst bekommen. Das Wasser, das ich ihm gebe, wird in ihm eine Quelle werden, aus der Wasser für das ewige Leben heraussprudelt. Herr, gib mir dieses Wasser, bat die Frau. Dann werde ich keinen Durst mehr haben und muss nicht mehr zum Wasserholen herkommen. Geh und hole deinen Mann hierher, sagte Jesus. Ich habe keinen Mann, entgegnete die Frau. Das ist richtig, erwiderte Jesus, du hast keinen Mann. 5 Männer hast du gehabt und der, den du jetzt hast, ist nicht dein Mann. Da hast du etwas Wahres gesagt. Herr, ich sehe, dass du ein Prophet bist, sagte die Frau darauf. So, bis hierhin die Geschichte. Gibt noch eine Fortsetzung davon, aber nicht hier und nicht heute, auch nicht kommenden Sonntag. Die könnt ihr selber zu Hause nachlesen, die Fortsetzung. Aber das ist schon echt eine spannende Sache, wie Jesus hier dieser Frau begegnet. Und man könnte jetzt lauter Hintergründe, historische Hintergründe über Juden und Samariter und Frauen am Brunnen und in der Mittagszeit und so weiter, kann man jetzt alles sich Gedanken drüber machen, auch alles ganz spannende Themen. Aber was ich eigentlich heute angucken möchte, ist diese Begebenheit, wo Jesus zu ihr sagt, hol deinen Mann. Und sie sagt, ich habe keinen. Soweit alles im normalen Rahmen, oder? Und dann sagt Jesus, du hast die Wahrheit gesagt. Das stimmt, du hast keinen Mann. Kennen wir uns irgendwoher, Jesus? Vorher nie begegnet? Nie gesehen? Du hast die Wahrheit gesprochen, du hast keinen Mann. Er weiß sogar noch mehr. Er weiß nicht nur, dass das wahr ist. Könnte man ja sagen, naja, hast ehrliche Augen. Du hast die Wahrheit gesagt. Nein, nein, er geht tatsächlich so weit und sagt, du hast nämlich schon 5 Männer gehabt und der, den du jetzt hast, das ist nicht dein Mann. Solche Augen bei der Frau. Woher weiß der Kerl das? Ist ja unfassbar. Das kann er nicht wissen. Unmöglich. Und das ist eine von den Begegnungen in der Bibel im Neuen Testament, wo wir feststellen und sehen, dass Jesus Dinge weiß, die er menschlich eigentlich nicht wissen könnte. Das war damals nicht so mit, ich gebe mal eben bei Google ein, Frau im Jakobsbrunnen, wie viele Männer hat sie? Informationen, die man hatte, hatte man von den Leuten, mit denen man zu tun hatte. Jesus war nie in diesem Gebiet, er kannte die Frau nicht. Und es gibt mehrere solche Begegnungen. Ein Beispiel ist bei der Berufung seiner Jünger. Da hat er jemanden, der heißt Nathanael, und er sagt zu ihm, du bist ein aufrechter Israelit. Ich habe dich schon gesehen, als du da unter dem Baum saßt. Da war Jesus aber noch ganz woanders. Der konnte ihn gar nicht sehen von da, wo er war. Und woher weiß er, dass er ein aufrechter Israelit ist? Er hat noch nie mit dem Mann zu tun gehabt. Es gibt Begebenheiten, es gibt Situationen, es gibt Dinge im Leben von Menschen und auch Situationen, die Jesus weiß oder die, wo er uns hineinblicken lässt, was er weiß in diesen Geschichten. Wie war das mit dem Esel und dem Raum fürs Abendmahl in Jerusalem, als Jesus seine Jünger losschickt und sagt, passt mal auf, ihr geht in die Stadt rein für das Abendmahl, weil das, ihr werdet dort einem Mann begegnen, den hat er dann noch entsprechend beschrieben, den könnt ihr sagen, wir brauchen den Saal für unser Passamahlfest. Dann geht ihr in die Stadt und dann findet ihr da einen Esel angebunden mit seinem Fohlen. Hä? Jesus wusste das. Jesus wusste das. Woher wusste er das? Das sind nur ein paar Beispiele. Was weiß Gott eigentlich? Alles. Das ist die Standardantwort, wenn man das sagt. Aber denkt da mal drüber nach, was das bedeutet. Und Jesus wusste, was er wusste, weil er als Gottes Sohn mit Gott in unmittelbarer und direkter Verbindung war. Und Gott ihm die Dinge gesagt hat, die er brauchte und wissen musste. Gott weiß alles. Ich möchte hier jetzt an der Stelle, reiße ich nur ganz kurz an, damit die Frage gar nicht erst aufkommt, nicht auf die Frage eingehen, ob er auch alles weiß, was noch nicht passiert ist, sondern noch in der Zukunft vor uns liegt. Dass so diese Frage von Vorherbestimmung, ist alles schon festgelegt, wenn Gott das alles schon weiß oder nicht, oder haben wir trotzdem noch freien Willen und so. Das vergessen wir mal ganz schnell. Damit beschäftigen wir uns vielleicht ein anderes Mal, aber auch nicht nächsten Sonntag. Wir beschäftigen uns mit dem, was er alles weiß, aus Vergangenheit und Gegenwart. Gott weiß alles, was deine Vergangenheit und deine Gegenwart betrifft. Alles um dich herum und auch alles in dir drin. Dein Handeln und Tun und alles das, was andere Menschen an dir getan haben. Er kennt dein Denken. Und er kennt sogar deine Motivation, von der aus du die Dinge tust und denkst, mit denen du unterwegs bist. Beim Handeln und Tun ist das ja nicht so schwer. Handeln und Tun kann über mich jeder wissen, der dabei ist. Ganz klar, oder? Also ihr wisst, dass ich an diesem Sonntag hier heute gepredigt habe. Im Moment noch Gegenwart, in kurzer Zeit Vergangenheit. Also der... Darfst ruhig vergessen, dass ich gepredigt habe, aber hoffentlich nicht, was da drin gesteckt hat. Aber prinzipiell könntet ihr das wissen, auch so lang, wie ihr euch für... wie ihr euch daran erinnern wollt und vielleicht auch darüber hinaus. Manchmal erinnert man sich sogar an Sachen, die man sich nicht mehr erinnern will. Bei Gott ist das ein bisschen anders. Da hat sozusagen einen unendlichen Wissensspeicher, der auch nicht lückenhaft wird. Also da wird nicht irgendwas zwischendurch rausgefiltert oder rausgenommen, sondern Gott hat die ganze Vergangenheit im Detail präsent vor sich, bis hin zum jetzigen Augenblick. Für jeden von uns und für jeden in unserem Umfeld und um uns herum. Alles, was wir je getan haben und im Moment tun. Wie gesagt, das ist auch für jeden Menschen soweit sichtbar, der mit dabei ist, und vielleicht sogar noch für denjenigen, der jemanden trifft, der dabei war. Der bekommt es dann erzählt. Da kann man schon wieder sagen, es ist aus zweiter Hand. Ob das dann immer noch so hundertprozentig stimmt, das wird schon ein bisschen wackelig. Gott durch seinen Geist hat Informationen aus erster Hand. Er ist nämlich immer dabei. Um es mal ganz einfach an der Stelle zu formulieren. Gott kennt auch unser Denken. So an der Stelle wird es schon wesentlich schwieriger, was uns als Menschen betrifft. Das Denken ist nämlich für niemanden sichtbar. Außer für Gott. Gott kann auch dein Denken hören. Ich sag's mal so. Ja? Wir können unser Denken einem Menschen mitteilen, damit er weiß, was wir denken. Manchmal sind wir auch als Menschen so unterwegs, dass wir denken, wir wüssten, was der andere denkt. Aber wenn wir dann mal nachfragen, werden wir feststellen, dass das nicht immer den Tatsachen entspricht, was er wirklich gedacht hat. Schon mal erlebt? Ja, ganz sicher, oft und immer wieder. Darum ist Kommunikation übrigens auch so wichtig, weil wir nicht wissen, was der andere denkt. Wir können es höchstens vermuten oder annehmen. Deshalb müssen wir miteinander reden und mal nachfragen. Ich habe das Gefühl, du bist gerade in der und der Richtung mit deinen Gedanken unterwegs. Ist das so? Und wenn ja, dann können wir von da aus weitergehen, von da aus auch vernünftig weiter Dinge angehen, entwickeln, Beziehungen bauen und so weiter. Gott kennt dein Denken. Dadurch, dass man Denken nicht sehen kann, müssen Denken und Handeln auch nicht immer miteinander übereinstimmen. Also, ich kann zum Beispiel jemandem so richtig fröhlich ins Gesicht lächeln und ein richtig fieses Schimpfwort über ihn denken. Oder? Kann jeder von uns. Manche haben ein besseres Pokerface, manche ein bisschen weniger, aber so prinzipiell muss das nicht immer komplett sich überlappen. Oder man kann total leidend aussehen, weil man gerne Mitleid haben möchte oder um Profit aus irgendeiner Situation herauszuschlagen, aber innerlich eigentlich lächeln. Oder ich kann jemandem gegenüber Vergebung aussprechen, aber innerlich habe ich ihn immer noch total im Würgegriff in meinen Gedanken. Denken und Tun kann meilenweit auseinanderliegen. Darum ist es für uns als Menschen manchmal auch nicht so einfach, mit dem Gegenüber umzugehen, solange wir nicht Vertrauen aufbauen und miteinander reden. Wir können das Denken des anderen nicht ergründen oder nicht entdecken, ohne mit ihm gesprochen zu haben. Gott kennt dein Denken. Jetzt im Augenblick, genauso wie in der Vergangenheit seit deiner Geburt. Jeden Gedanken, den du je gedacht hast. Und dann haben wir da noch die Motivation. Was veranlasst mich zu meinem Denken und meinem Handeln? Die Motivation kann man jemanden auch nicht einfach so ohne weiteres ansehen, aus der heraus er handelt. Wir schließen meistens zurück. Aus dem Handeln schließen wir auf das Denken und aus dem Handeln schließen wir auch auf die Motivation. Wenn wir den Menschen ein bisschen besser kennenlernen, umso mehr wir ihn kennenlernen, umso deckungsgleicher wird das von der Tendenz. Aber die Motivation ist letztendlich das, was uns unser Denken und Handeln bestimmt. Gewissermaßen der Ursprung, aber auch das Ziel meines Denkens und Handelns. Meine Motivation kommt aus meiner Erfahrung. Wenn ich positive Erfahrungen gemacht habe, auf eine bestimmte Art und Weise, dann ist meine Motivation, wieder positive Erfahrungen zu machen, darin begründet, dass es schon mal geklappt hat. Also mache ich es auf eine ähnliche Art und Weise wieder. aus Erfahrung motiviert. Oder eben, wenn ich mich irgendwie, wenn ich verletzt wurde oder mich verletzt habe, dann ist das eine gute Motivation, die gleiche Sache nicht nochmal auf die gleiche Art und Weise zu machen. Ja, ganz einfaches Beispiel, wir sagen unseren Kindern, wir haben hier gerade ein kleines Kind rumlaufen gehabt, wir sagen denen immer, fass nicht auf die Herdplatte, ist heiß. So. Trotzdem gibt es eine Reihe Kinder, die das dann irgendwann doch mal machen und meinen, sie müssten das ausprobieren und verbrennen sich so richtig schön die Hand. Von der Tendenz wird ihre Motivation, nicht wieder auf die Herdplatte zu fassen, darin begründet sein, dass sie wissen, das kann wehtun. Erfahrung. Aus der Erfahrung heraus kommt ihre Motivation, Dinge auf eine bestimmte Art und Weise zu tun. Oder aber die Motivation kommt aus einem Ziel heraus, aus dem, was ich erreichen möchte. Wo will ich hin? Das ist das, was mich lenkt und bewegt, weshalb ich bestimmte Dinge tue und andere lasse. Wenn ich Olympiasieger im 100-Meter-Lauf werden will, dann motiviert mich das, entsprechend zu trainieren und Diät zu halten und meinen Zeitplan neu zu ordnen, meine Schlafgewohnheiten zu ändern und so weiter und so fort. Ja? Möglicherweise, wenn ich einfach nur anfange, meine Diät zu ändern, das kriegt jemand mit, der sieht, okay, der hat seine Diät geändert, der würde wahrscheinlich kommen und fragen, oh, du möchtest abnehmen, oder? Aber abnehmen ist eigentlich gar nicht meine Motivation. Meine Motivation ist die Goldmedaille. Gott kennt auch unsere Motivation, also das, was tatsächlich im Endeffekt wirklich an der Basis, am Fundament unserem Handeln zugrunde liegt. Gott weiß alles. Im 1. Samuel Kapitel 16, Vers 7 ermahnt Gott den Propheten Samuel einmal und sagt, guck nicht auf das Äußere beim Menschen. Das ist das, was du sehen kannst. Ich als Gott, ich gucke mir das Herz des Menschen an. Ich gucke, was sind seine Beweggründe, was ist seine Motivation? Warum tut er die Dinge, die er tut und wie tut er sie? Das ist das, was Gott am wichtigsten ist. Warum tust du die Dinge, die du tust? Gott weiß, was du getan hast. Vielleicht ist das an manchen Stellen eher beängstigend oder erschreckend. Gott weiß, was du gedacht hast. Also an der Stelle bin ich noch viel froher, dass es weniger Menschen gibt, die wissen, was ich gedacht habe. Es gibt schon genug, die wissen, was ich getan habe. Das ist schon schlimm genug. Aber wenn die auch wüssten, was ich gedacht habe, das wäre mir wesentlich unangenehmer nochmal. Gott weiß, was du getan hast, was du gedacht hast. Und er weiß, warum. Und ich glaube, das macht den großen Unterschied letztendlich, dass Gott auch das Warum kennt. Und genau an diesem Warum, an dieser Stelle, da möchte er dir begegnen. Bei der Frau am Jakobsbrunnen sehen wir es, diese Frau hat, nehme ich jedenfalls an, dass es nicht ihr Ziel war, 5 Männer zu haben und mit dem, den sie jetzt hat, nicht verheiratet zu sein. Vielleicht ist sie mit dem nicht verheiratet aufgrund der schlechten Erfahrung übrigens, Motivation, aufgrund von Erfahrung. Aber kein optimales Leben. Im Moment ist sie alleine am Brunnen, war ein Stück Außenseiter wahrscheinlich in ihrem Ort. Und wahrscheinlich ist sie an einem mindestens Teil von ihrer Situation, in der sie steckt, auch selbst schuld. Ja, sie wird einen Teil von dieser Situation selbst verursacht haben. Es gibt ganz, ganz wenige Situationen, wo wir nicht irgendwie dran beteiligt sind, wo wir nur Opfer sind. Jesus weiß das. Er spricht sie auf diese Situation an, zum einen, um zu zeigen, hey, das, was ich dir sage, es geht über das Natürliche hinaus. Es geht hier nicht um natürliches Wasser, es geht hier nicht rein um natürliches Leben. Ich kenne dein Herz, ich weiß, wo du stehst. Ich kenne sogar deine Verletzung, ich kenne deine Probleme, ich kenne sogar deine Schuld. Das zeigt dir auf eine ziemlich sanfte Art und Weise. Und als sie das dann bestätigt, macht eine ganze Reihe Dinge. Oder er macht sie eben nicht. Er stellt sie nicht bloß. Er klagt sie auch nicht an. Ich habe es für mich so benannt, er bietet ihr einen Ausweg aus ihrem Leiden, aus ihrer Schuld. Und vielleicht kommen wir an der Stelle auch noch mal ein Stück an das Thema von der Einleitung ran, auch aus ihrem schlechten Gewissen. Wenn ich über mein Tun und mein Denken nachdenke und darüber, dass jemand das alles kennt, dann kommen mir als erstes die ganzen schlechten Sachen in Gedanken. Ja? Ich könnte auch sagen, ey, das ist ja total cool, der weiß, was ich alles kann, was ich alles schon getan habe. Und ja, also es gibt ja auch durchaus Dinge im Leben, die vorzeigenswert sind, so ohne dass man da irgendwie Zurückhaltung üben müsste. Die kennt Gott auch. Ja? Und von denen ist er begeistert und da freut er sich dran. Er hat dich so gemacht. Aber irgendwie kommen immer erst die Sachen hoch, wo man denkt so, ja, das ist irgendwie nicht so gut, wenn jemand das alles weiß. Komische Sache das. Und das hat mit unserem Gewissen zu tun, das hat damit zu tun, dass wir gelernt haben und ich glaube, dass es vorrangig auch Gott ist, der unser Gewissen schärft. Unsere Erziehung hat sicherlich auch einen Anteil darin, gar keine Frage und man kann Gewissen auch unterdrücken für einen gewissen Zeitraum. Aber ich glaube, dass Gott da tatsächlich was in uns hineingelegt hat, was irgendwie trotzdem die Fähigkeit sich erhalten hat, egal wie du unterwegs gewesen bist und wie du erzogen worden bist, dass irgendwo da drin trotzdem noch so ein Unterscheidungsmerkmal von, das ist nicht richtig oder das ist richtig, stattfindet. So sehr man sich das am Ende irgendwie auch schönredet oder entschuldigt. Irgendwo steckt dieses Ding dann auch drin, weil Gott es da reingesteckt hat. Und Gott schärft unser Gewissen und weckt es auf und gebraucht es. Und manchmal bringt er es dann an die Oberfläche, wie hier durch den Impuls, den Jesus bei dieser Frau setzt. Und dann könnte man an der Stelle ja sagen, so, jetzt kommt das Gericht. Bam! Jetzt kommt das, was du verdient hast. Was ich verdient habe, was wir alle verdient haben. Nämlich die entsprechend gerechte Strafe für das, was wir falsch gemacht haben. Für das, wo wir uns daneben benommen haben, wo wir unbarmherzig waren, wo wir hartherzig waren, wo wir egoistisch waren, wo, ihr könnt die Liste lange fortsetzen, ihr kennt selber gut genug, wo diese Punkte und Dinge sind. Und erstaunlich und auch immer wieder, und auch das zieht sich als roter Faden durchs Neue Testament, Jesus ist nicht der Verkläger. Gott ist nicht derjenige, der dich vor den Richter schleppt. Er ist derjenige, der dir einen Ausweg öffnet. Er ist derjenige, der dir die Tür aufmacht, der alles über dich weiß und dich bis in die Tiefen deines Herzens kennt und der dir sagt, ich habe etwas Gutes in dich hineingelegt und das möchte ich zur Entfaltung bringen. Und der Startpunkt dafür ist, dass ich dir vergebe, dass du Vergebung empfängst und loslassen kannst und dass du von hier aus in der Lage bist, einen neuen und einen besseren Weg, Schritt für Schritt, in einem Lernprozess an meiner Hand, an Gottes Hand zu gehen. Ich will dir, und damit sind wir nochmal wieder bei dem, was die Frau am Jakobsbrunnen hier lebt, ich will dir lebendiges Wasser geben, das so vorhanden ist und so dauerhaft ist, dass es dir bis ins ewige Leben, dich bis ins ewige Leben durchträgt. Das ist die Intention, mit der Gott unterwegs ist. Und wenn du dir darüber Gedanken machst, Gott weiß alles über dich, dann hab keine Angst, sondern mach den Schritt auf ihn zu, denn er ist barmherzig, er wird dich nicht bloßstellen und verurteilen, sondern er will dich freimachen. Amen. Ich danke dir dafür, Jesus. Du kennst uns und du hättest jedes Recht und allen Grund für das, was in unserem Leben nicht in Ordnung war oder ist, uns zu verurteilen. Denn du bist gerecht. Du hättest allen Grund, die Strafe zu verhängen. Und alles Recht, die Strafe zu verhängen. Stattdessen bist du gekommen und hast gesagt, hey, Gerechtigkeit, keine Frage. Unrecht bleibt Unrecht. Aber du hast auch gesagt, ich komme und übernehme deine Strafe und trage sie für dich. Ich gebe dir die Möglichkeit für einen Neuanfang. Ich gebe neues Leben in dich hinein. Ich stärke und schärfe dein Gewissen neu. Ich fülle dich mit meinem Heiligen Geist, der dich in Wahrheit führt und dir hilft, die Dinge zukünftig auf eine andere Art und Weise anzugehen. Ich bin derjenige, der dich heilt von deinen Verletzungen und dein Leben neu macht und frei, damit du von hier aus gehen kannst. Dafür danke ich dir, Jesus, dass du dieser Gott bist. Und dir folge ich gern. Amen.